Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes. Ein Reiher stand am Weiherrand. Teil 1. Ein Reiher stand am Weiherrand und blickte in die Tiefe. Er hatte keine gerade Haltung, sondern eine schiefe. So fiel er dann kopfüber rein und stieß sich an den Steinen. Das tat dem Reiher ganz schön weh, da fing er an zu weinen. Die Tränen rannen doll und doller, der Weiher wurde voll und voller. Die Luft in ihm wurde knapp und knapper, der Körper wurde schlapp und schlapper. Die Augen weit, die Augen rot, der Reiher rang nun mit dem Tod. Die Fische drückten beide Daumen, wer findet schon gern das End am Gaumen? Ein Zucken ging dann durch den Teich, der Reiher schaute noch betroffen. Dann wurden alle Glieder weich und Reihermann war abgesoffen. Die Fische machten eine Feier rund um den Reiher in dem Weiher.
Ey Leute, seid mal still. Ich glaube, er kommt. Jetzt, ruhig, jetzt kommt er.
Hallo.
Hey Jan. Hey.
Überraschung.
Ach Olli, hör doch auf. Olli, ach komm, das ist ja toll.
Guck mal, alle sind da.
Mama, was machst du denn hier?
Guck mal, Sue ist da, Konstantin, Henk ist da.
Hallo Leute, ist ja eine tolle Überraschung. Hier im Podcast, hey. Überraschungsparty. Olli, du bist ein Schatz, ich liebe Überraschungen.
Ich weiß. Und du liebst es, wenn wir deinen Geburtstag zelebrieren.
Ja, ich liebe es.
Alles
und
Gute.
Überraschungen und im Mittelpunkt stehen, das ist genau mein Ding. Also privat, beruflich stehe ich gerne im Mittelpunkt, privat. Schau ich mir gerne Dinge an. Hey, das ist aber toll. Das fängt ja toll an, Olli. Vielen lieben Dank, dass du an mich gedacht hast.
Ich möchte es offiziell machen. Ich möchte alles irgendwie auch jetzt langsam in die Öffentlichkeit bringen. Alles Gute zum Geburtstag. Schön, dass wir uns immer noch kennen nach all den Jahren. Ich glaube, wir sind im 9. Freundschaftsjahr inzwischen.
Ja, was heißt Freundschaft, Olli?
In einem Arbeitsverhältnis, was finanziell so gut gestückt ist, dass wir nicht auseinander können, sagen wir mal so. Ja, nee, alles Gute wünsche ich dir.
Ja, danke schön. Hey, vielen Dank. Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig. Heute ist, was ist heute? Der 26. Februar. Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig bei Spotify, Ihrer Sendung, die Startseite von Spiegel Online vom vorhergegangenen Freitag nochmal durch die Gehirne von zwei Durchgeknallten drückt.
Durchgeballert, die nochmal die Medien, die aber nur die Titelseiten durchgehen nochmal, ja. Genau.
Genau, wir haben wahnsinnig viel Ärger bekommen, um damit direkt mal einzusteigen, dafür, dass wir diese, dass ich glaube ich diese Limburg-Geschichte erzählt habe, von dieser Veganerin, die Fuchs, du hast die ganz gestohlen, aus dem Limburger Rathaus weg.
Wir sind auf eine Presseente reingefallen, beziehungsweise wir haben uns an der Hetze beteiligt. So schnell kann man AfD-Mitglied werden. So schnell, als Beispiel nochmal.
Wir haben kaum einmal irgendwie einen Artikel nicht ganz zu Ende gelesen, schon ist man auf einer Stufe mit Björn Höcke
und Frauke Petri. Frauke Petri hat schon von uns beiden aus Zeitung zwei kleine Fotos rausgeschnitten und ist schon dabei, jetzt gerade die Anträge anzulegen für uns.
Naja gut, aber so ist es halt. Ich meine, so ist es eben. Wir leben in wilden, stürmischen Zeiten und wenn man dann einmal in dieses Fahrwasser gerät, dann sollte man da auch drin bleiben und das auch ein bisschen genießen. Ich glaube, ehrlich gesagt, bei vielen AfD-Mitgliedern ist es so, sind eingetreten, ohne drüber nachzudenken. Haben sie gemerkt, kommt nicht gut an und dann bleibt man mit so einer Trotzdem-Haltung da einfach drin, weißt du? Dass du dann einfach trotzdem drin bleibst, weil du dich nicht traust, einen Rückzieher zu machen. Wie es ohnehin so ist, dass Leute viel einfacher zu beschummeln und zu betrügen sind, als dass die Leute sich dann eingestehen, dass sie beschummelt und betrogen worden sind. Das dauert immer viel länger, diese Erkenntnis, und ist viel schmerzhafter, wenn man sich eingestehen muss, dass man selber keine Ahnung hat manchmal, dass man irgendwie Fehler gemacht hat.
Ja. Und das passt ganz genauso, passt das auch zu unserem Thema unserer heutigen Sendung, der Preis des Lebens. Ja, der Preis des Lebens auch gleichzusetzen mit Preis der Entscheidung, die man trifft und auch natürlich mit dem älter werden. Jan, du bist jetzt auch ein Jahr schon wieder älter geworden. Spürst du schon den Verfall? Merkst du, dass da irgendwas kommt?
Ja, so leicht. Klar. Es tut an Stellen weh, wo man vorher gedacht hat, da kann gar nichts wehtun. Ich habe in letzter Zeit wahnsinnige Augenschmerzen. Ich habe so ein Augen... manchmal, ich wache morgens auf, manchmal dann tut mein Auge weh. Kann auch sein, dass es psychosomatisch ist. Möchte ich nicht ausschließen, aber... Es ist ja, Körperteile. Und ich bin in letzter Zeit oft bei Massagen. Ich bin sehr oft bei gestern habe ich zur Feier des Tages, heute ist Freitag, kann man direkt vorweg sagen. Also wir zeichnen an einem Freitag auf. Wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich Sonntag oder Montag oder irgendwann in der Woche. Aber am Freitag, den 24. zeichnen wir auf. Und gestern war ich an meinem Geburtstag bei einer Massage. Ich habe mir eine Massage gegönnt.
In Berlin?
Eine Erotikmassage in Berlin. So,
ist es raus? Also ohne anfassen, mir so Kopf ging, das war eine Kopfmassage, sagen wir mal so.
Ja, genau, weil ich bin nämlich sapiosexuell und erotisch kriegt man nur über den Intellekt. Und ich habe quasi, die Masseurin hat sich neben mich gelegt und wir haben die Gehirnwellen ausgetauscht, bis ich zum Orgasmus gekommen bin.
Glaubst du eigentlich tatsächlich, dass man mit einem klügeren Menschen besseren Sex hat als mit einem dummen Menschen? Oder glaubst du dir an dieses dumme Fick, gut, sagen ja immer die Proleten so auch gerne mal. Also glaubst du vielleicht, dass es mit einem Menschen, der intelligent ist, auch eine facettenreichere Sexualität gibt?
Ich glaube,
mal gleich mit der ganz schwierigen psychologischen Frage.
Ich glaube, der Trick ist, eigentlich muss man einen intelligenten Partner haben, der quasi auf Knopfdruck dumm wird. Genau.
Ja.
Und ich sag mal, ich glaube, das gibt es. Ich behaupte, es gibt es. Ist es nicht bei uns auch ein kleines bisschen so, Olli, dass wir den Rest der Woche unser Leben einigermaßen geregelt bekommen und immer sonntags, wenn fest und flauschig läuft,
dann schalten wir das Gehirn aus.
90 Minuten um Kopf und Kragen geredet. Wieder mal. Sie hätten es besser wissen müssen, aber Sie können auf Knopfdruck doof. Auf Knopfdruck doof. Das neue Album von Olli Schulz und DJ Ötzi.
Und Dieter Bo. Nee. Aber auf Knopfdruck doof finde ich gar nicht so schlecht. Das klaut jetzt bestimmt das Bo oder so. Wirklich.
Auf Knopfdruck Bo.
Weil der Titel Schlau aber dumm, den hatte ich vor 10 Jahren mal irgendwo gesagt. Und zufällig hieß eine Platte von Bose. Das ist aber natürlich Zufall, das sind morphische Felder, da sind Ideen irgendwo im Universum. Und manche Leute greifen halt danach so. Das ist einfach nur alles ein Zufall. Ich habe eine ganz andere Frage an dich. Der Preis des Lebens, das Thema der heutigen Sendung, ne? Der Preis des Älterwerdens. Eine leicht melancholische Zukunftsvision, die ich habe. Ich glaube, das Problem am Älterwerden ist, wenn ich das mal ganz persönlich kurz sagen darf, Jan, dass ich gestern zum Beispiel von einem Menschen eine Nachricht erhalten habe, der in einem früheren Teil meines Lebens eine bedeutende Rolle gespielt hat. Aber wie es ist im Leben manchmal, man verliert sich auseinander oder man trennt sich und so. Und dann auf einmal taucht diese Person wieder auf. Und mit dieser Person taucht ein Universum auf, in dem du dich mal irgendwie aufgehalten hast, in dem du stattgefunden hast. Eine Welt, die damals anders war. Und ich glaube, das ist das Schlimmste am Älterwerden, dass du irgendwann alt bist, vielleicht körperlich auch nicht mehr, natürlich die Fähigkeiten hast. Und immer, denn dein Radius wird immer kleiner und du bist gefangen mit all dieser Melancholie, mit all diesen Gefühlen, mit all dem, was aus dieser Vergangenheit manchmal so zurückschreit, dieses Echo eines anderen Lebens, was man mal hatte. Und ich glaube, dass das mit einem großen Schmerz teilweise verbunden ist, wenn du älter wirst. Dass du dann auf einmal an all das denkst, was da war und was du alles für Möglichkeiten hattest. Ich glaube, das ist das Schlimmste am Älterwerden. Glaube ich, dieses harmonische, nicht harmonische, sondern dieses nicht harmonische, sag ich mal, wo du weißt, da ist das und das passiert oder da war das und wie hält ein Mensch das eigentlich, wie soll ein Mensch das aushalten, um das mal mit Philipp Poisel, ich glaube, so heißt ein Lied von Philipp Poisel.
Hier ist der Mann, der alle Texte für Philipp Poisel schreibt. Das Problem ist, ich glaube sowieso, um mal das mal ganz kurz zu vertiefen, diese ganze Popwelt, ne, da sind so viele schöne, melancholische Songwriter, die alle so viele Dinge erlebt haben, die sitzen da, weil sie scheiße aussehen und müssen für andere Leute, für Matthias Schweighöfer oder Philipp Poisel oder Tim Bensko Songs schreiben und dann werden die durch solche Leute gedrückt, die Songs, und verlieren schlagartig rund 120% ihrer ursprünglichen Bedeutung und werden einfach doofe Songs, weil sie von doofen Leuten gesungen werden. Ich würde mir das wünschen, stimmt. Wir haben vor ein paar Jahren, glaube ich, festgestellt in der Sendung, die Welt häutet sich. Ich glaube, der Häutungsprozess ist langsam abgeschlossen und jetzt findet quasi die Entpuppung statt. Also der Schmetterling ist geschlüpft und jetzt werden die Flügel ausgebreitet. Und im Zuge dieses Prozesses die Welt häutet sich wie eine Schlange, so, und jetzt ist die neue Haut so langsam da und jetzt muss man quasi die Erkenntnis, was es eigentlich ist. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass viele von diesen Songwritern, die da in ihren komischen Büros sitzen und in ihren kleinen Tonstudios, die von Universal irgendeinen komischen Vertrag bekommen haben über 2 Jahre.
Und dann so einen Songwriter dazugestellt bekommen, der dann die Texte auch so ein bisschen, der auf alle Fälle dafür sorgt, das ist so, wenn du beim Major, also bei einer großen Plattenfirma bist und erfolgreich bist, ein Hit muss drauf sein. Und wenn du den selber nicht schreibst, dann wird dir einer zugestellt. Dann kriegst du einen vom Amt zugestellt, einen Songwriter, der dir dann den Hit schreibt. Und
vom,
dann?
Vom Amt zugestellt.
Vom Amt, genau.
Und Songamt powered by Universal. Ja, und weißt du, dass diese Leute einfach selber zur Gitarre greifen und dass wir als Gemeinschaft unsere Gehirne öffnen für Leute, die nicht so aussehen wie Tim Bensko oder Matthias Schweighöfer, die ja ohnehin ich eine Zeit lang für eine und dieselbe Person gehalten habe, sondern einfach, dass die einfach selber ihre Musik machen. Und die kann auch ein bisschen anders klingen, meinetwegen, und auch gerne so ein bisschen, ich sag mal, disruptiv sein. Und da können auch vielleicht Elemente drin sein, die man so sonst nirgendwo hört. Aber ich glaube, das ist dann die Vielfalt, die es vielleicht auch braucht, damit man irgendwie so ein bisschen... dass man so ein bisschen wieder, dass man ein bisschen was Positives reinkommt ins Leben.
Irgendwie. Ja, das ist das Problem. Ich kann zum Beispiel schlecht auseinanderhalten, so ein paar Musiker, wo du es gerade sagst, nicht Tim Bensko, Johannes Oerding und Revolverheld. Wenn das im Radio läuft, dann weiß ich immer nicht ganz genau, von wem was ist. Das könnte auch so ein bisschen alles so ein Ding. Aber Philipp Porzell, ne? Ganz kurz, ja. Um auch noch auf den zu sprechen zu kommen, der ist ganz klein. Und ich habe mal gespielt auf dem Festival, da hat er auch gespielt. Und bei dem kann ich verstehen, dass der die Leute so toucht, weil der sieht so aus, als wenn man dem sofort eine Decke umwerfen will. Und so ein Arm und, ja, das meine ich positiv, nicht negativ. Philipp Porzell, den willst du sofort eine Decke umwerfen und sagen, ey, ist alles gar nicht so schlimm, ich weiß, der Liebeskummer geht nicht weg, aber er geht weg, wenn du aufhörst, diese traurigen Lieder zu singen, endlich. Und ich kann verstehen, dass der so von den Leuten...
Man mag ihm helfen gerne, man mag ihm gerne helfen.
Man mag ihn helfen. Der ist ein Knuddelbär, so ein kleiner, das will er jetzt gar nicht hören bestimmt, aber das ist ein kleiner Knuddeliger, wo du denkst, komm, schnell Decke über und dann nach Hause bringen, warme Suppe und dann hören wir nochmal die alten Grönemeyer-Sachen.
Ja, und ein langes Gespräch mit seiner Mutter, ob sie ihm auch wirklich gut geht, dass sie sich mal ein bisschen mehr kümmern muss und so, weißt du? Frau Posel, rufen Sie mal ein bisschen beim Philipp öfter mal an und kommen Sie mal vorbei, vielleicht ziehen Sie mal eine Woche bei ihm ein. Dem geht's gerade nicht so gut. Und der ist so klein, ja. vielleicht machen Sie mal irgendwie was, kaufen Sie ihm Klamotten mit Längsstreifen, damit er optisch größer wirkt.
Genau, ich bin nämlich gerade auf den gekommen, weil der überall jetzt hier plakatiert ist in Berlin, der hat eine neue Platte gemacht und hat, glaube ich, ganz viele Jahre gedauert. Dem ging es vielleicht ganz viele Jahre richtig gut und er konnte keine Platte machen. Jetzt ist er wieder traurig, weil das ist, glaube ich, auch so ein bisschen traurige Liebeskummermusik. Ich wünsche mir gleich mal ein Lied von Philipp Porzell, um das jetzt, damit wir das entkräften und hier nicht viel
ja, wieder... Ja, aber trotzdem muss ich mal eine Sache sagen, die ich, also ich habe mir vorgenommen, jetzt nicht mehr mit so vielen Leuten aneinander zu geraten. Ich bitte, das differenziert zu sehen. Aber der Musikversuch von Matthias Schweighöfer, es ist eben nicht egal, es ist einfach scheiße.
Sag mal, was Lachen, tanzen,
es ist ja. einfach
Lachen, tanzen, weinen.
Man ist ein wahnsinnig angenehmer, normal, also wirklich ein netter. Ich habe den als sehr sympathischen Typen kennengelernt, ein, zwei Mal und so. Und man kann nicht anders als ihn nicht, also man kann nicht anders als ihn mögen eigentlich. Aber das ist einfach eine beschissene Idee, wenn jetzt Matthias fucking Schweighöfer auch noch eine verschissene Platte macht, die so ist wie die Platte von Max Giesinger.
Johannes,
Max Giesinger. Es ist einfach eine Scheiße. Es ist einfach scheiße. Ja. Ich will auch diese ganze Vignettenwerbung, weißt du, diese emotionalen Werbespots, wo im Hintergrund so irgendwie die Intros von Matthias Schweighöfer-Songs laufen und irgendwelche Eltern sich ihre Kinder wiedersehen oder irgendwie die Commerzbank damit wirbt, dass es ein wahnsinnig emotionaler Laden ist und so. Diese Scheiße ist hiermit für beendet erklärt. Im Rahmen ich habe von Volker Kauder und von Ronald Pofalla die Ermächtigung bekommen, dass ich das auch mal darf. Diesen ganzen Emo-Wichs, den will ich nicht mehr hören. Wirklich, diese ganze emotionale Scheiße kotzt mich einfach an, so zu tun, als hätte man irgendwie mehr Gefühle als alle anderen. Und Lachen, Tanzen, Weinen ist für mich ehrlich gesagt nur Weinen, hauptsächlich. Und zwar nicht getanzt, nicht gelacht, geweint und es war das schlechte Weinen, ne? Das schlechte Weinen.
Irgendjemand hat den Titel erneut definiert, auf Facebook hat geschrieben, das sollte nicht heißen Lachen, Tanzen, Weinen, sondern Laden, Zielen, Schießen. Aber das ist jetzt natürlich auch...
Ich möchte nicht Matthias Schweighöfer als Mensch treffen, sondern Matthias Schweighöfer als Künstler. Mach doch einfach deine Filme, es reicht doch. Oder kommt da nicht Kohle genug bei rum? Warum muss man überall sein? Warum? Ja. Warum?
Genau das habe ich ja auch mal als Argument gebracht. Und zwar, als ich gedreht habe für Tatortreiniger, habe ich mich unterhalten mit drei gestandenen Schauspielern. Wie dumm ich das finde, dass Schauspieler halt auch immer irgendwann anfangen zu singen. Und dann so denken, das können sie jetzt auch nochmal ganz kurz machen. Und dann meinte einer zu mir, ja, und genauso dumm, wenn irgendwelche Schauspieler meinen, Sänger meinen, sie müssten jetzt auch nochmal Schauspieler in irgendwelchen Serien, die auftauchen.
Ja, genau.
Ist natürlich auch so. Bisschen ist es so.
Man muss seinen Platz kennen. Und man kann gerne mal so Ausreißer machen, um was mal auszuprobieren und sowas. Aber bitte immer mit einer großen Entschuldigungsgeste vorweg. So nach dem Motto, ich mache jetzt hier mal was, keine Ahnung, weil ich meiner Oma mal den Gefallen tun möchte, mal im Musikantenstadl aufzutreten oder irgendwie sowas.
Das Problem mit dieser Matthias Schweighöfer-Platte und auch der Werbung. Das ist natürlich auch bei einer großen Plattenfirma, wird dementsprechend überall beworben. Und dann ist das so, der bringt eine Platte raus, als wenn das Natürlichste auf der Welt ist, dass Matthias Schweighöfer jetzt eine gut produzierte Platte, wo du natürlich auch am Rechner heutzutage alles mit Autotune, der kann bestimmt auch halbwegs
Garage
gut singen
Band,
und
Alter,
alles.
GarageBand, ja. GarageBand.
Zu Hause auf GarageBand selber produzierte Platte von Matthias Schweighöfer, das wäre ja schon wiederum ganz cool, wenn er das machen würde. Das wäre schon wieder ganz cool.
Ja, aber stattdessen dann irgendwelche Songs, die eigentlich für keine Ahnung, Max Giesinger gedacht waren, dann aus dem Universal Songwriter Pool zu ziehen, damit er da seine Platte machen kann, ist ein bisschen, ich finde das, also und das ist ohnehin dieses Problem dieser ganzen Menschen, ich war gestern Abend auf einer Veranstaltung, ich habe gestern einen Preis bekommen, Stichwort Preis.
Ja, Mensch, Jan, ist mal eine Woche vergangen, in den letzten Wochen wurde kein Preis gewonnen.
Es ist, ganz ehrlich, Olli, du weißt, wie es letztes Jahr war. Ich bin so ein kleines bisschen zum ersten Mal in meinem Leben so ein kleines bisschen froh. Ich will gar nicht die Öffentlichkeit haben, ist mir total scheißegal, sondern mit den Leuten, die letztes Jahr sich gefragt haben, sag mal, ist der Typ eigentlich verrückt? Ist er bescheuert? Mhm. Warum macht er denn so einen Scheiß? Und dem mal im Rahmen von so halbwegs zwanglosen Veranstaltungen zu erklären, dass man zwar natürlich auf eine Art verrückt ist, aber auch nur im Rahmen seines Berufs. Und ich war gestern auf einer Werberveranstaltung. Das ist irgendwie Art Directors Club. Ehrenmitgliedschaft. Das ist ein Preis, den die, wahrscheinlich laden sie normalerweise Leute ein, damit es irgendwie gute Presse gibt und so.
Wie heißt das? Art Directors Club.
Ich hab mir angeguckt, was es für ein Preis ist, und vor mir hat ihn irgendwie schon Martin Sonneborn und Loriot bekommen, und da habe ich gedacht, okay, da gehe ich da auch hin. Also einfach, weil das gute Leute sind und das auch, die Einladung war nett.
Haben die denn den Preis beide abgeholt auch?
Loriot und Martin Sonneborn haben den Preis beide abgeholt, und ich finde, wenn man einen Preis bekommt, wenn das jetzt nicht gerade irgendwie der AfD-Preis für den besten Nazi Deutschlands ist, dann kann man da auch hingehen. und ich habe so ein bisschen war dann gestern Abend da und war so ein bisschen hatte ein merkwürdiges Gefühl, weil ich niemanden kannte, außer so zwei Freunde von mir, die dann wirklich da waren, die zufällig in der Werbebranche arbeiten und mit denen ich mich den ganzen Abend unterhalten habe. Matthias Kalle von der Zeit war da. Das wusste ich, habe ich erst am Tag herausbekommen, dass Matthias Kalle meine Laudatio gehalten hat. Und das war das erste Mal, dass ich eine Laudatio von jemandem bekommen habe, der sich wirklich Gedanken gemacht hat vorher. Und ich war wirklich, das ist dann eben mein Problem, ist auch bei Preisverleihungen, um mal die Hose runterzulassen, dass ich wirklich, also es geht ganz gut beim Fernsehpreis und so, weil du weißt, da machst du halt Show, aber wenn du weißt, da ist gar keine Presse und das ist irgendwie mehr oder weniger eine einigermaßen private Veranstaltung, die eigentlich außerhalb von diesem Medienzirkel, von diesem Werberzirkel eigentlich niemanden so richtig interessiert, dass dann doch relativ schnell dieses gefährliche Gefühl der Privatheit sich einstellt und dann in Kombination mit einer Laudatio von dem stellvertretenden Chefredakteur des Zeitmagazins, die wirklich rührend war, das ist mir wahnsinnig unangenehm, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn einer nette Sachen über einen sagt und einem das sehr, sehr unangenehm ist, wirklich ehrlich unangenehm.
Und wenn es einem dann trotzdem auch vielleicht in den richtigen Moment auch noch trifft und man dann da sitzt, leicht emotional angekratzt und man will nicht, dass die anderen daran jetzt teilhaben.
Ja, genau. Man will auch nicht auf die Bühne gehen, man will auch nicht dann da hingehen und den Preis entgegennehmen, weil einem das so auch unangenehm ist, bei mir ist es ja immer so, 80% der Zeit oder 90% der Zeit, einfach, also bis auf Fest und Flauschig tatsächlich, das ist ja mittlerweile, ist ja auch unter uns ausgesprochen, so eine Art Therapie, wöchentliche Therapiestunde, öffentliche Therapie, Selbstreinigung. Mit einem großen Anteil von fiktiven Elementen, aber auch einem kleinen Teil Wirklichkeit. Auf jeden Fall ist es, mir fällt es immer schwer, ich habe irgendwann mal gesagt, ich möchte keine Reden vorbereiten, weil ich das doof finde, wenn man sich wirklich über eine Sache freut und einen Preis wirklich aus guten Gründen, ich gerührt von der Rede von Matthias Kalle, von der Laudatio, und stand dann da und habe da irgendwie vor mich hingestammelt, wie immer bei solchen Preisverleihungen, und war, ich weiß gar nicht, wo die Geschichte jetzt hinführt. Ich habe mich auf jeden Fall danach 3 Stunden lang total nett oder 4 Stunden lang total nett mit irgendwelchen Facebook-Leuten unterhalten, die für Facebook bei dieser Veranstaltung.
Friedman, and according to Talmud, Moses tells God, well, if you go against the Jewish people, you know, my people, then you take me too, because I go with them. And then Friedman went on to say that this is what God wanted him to say. I mean, it's an amazing declaration. The fact that God could be out-argued by Moses and change his mind is mind-boggling on a number of levels. But what's really profound is the message that ultimately loyalty to God...
Was machen wir nur? Was machen wir nur?
Ja, wenn das der erste Gedanke morgens ist, dein beruflicher Gedanke auch noch, ne? Also wenn du da irgendwie dann
involviert bist. Das ist für die ein Riesenproblem. Bei Facebook arbeiten ja keine AfD-Mitglieder, die sagen, geil, endlich Hass, sondern da arbeiten Leute, die irgendwie versuchen, ihre menschlichen...
It is absolutely secondary in Jews to loyalty to the Jewish people. Now that has got to be the ultimate racism, I think.
And
especially
then also,
when it's wrapped up in a religion.
And in the context of God's finding that the Jewish people had become too evil, too wicked, but you still need to side with your own wicked people over God.
It's an amazing story, isn't it? Now, you can, again, people can watch the interview. Not the interview, it's actually a lecture.
Eine rote Linie, die man dann hinter sich lässt und man muss dann handeln, sondern man ist in einem roten Bereich und in dem Moment, wo man den Fuß da reinsetzt, muss man schon was machen und was sagen. Und das war dann so meine Haltung. Und es war ganz interessant zu sehen, wie reflektiert und wie was für
Also das waren alles Angestellte von Facebook.
Genau, es waren Mitarbeiter von Facebook, die einfach da...
...belief that you would, you know, that you'd put this Jewish people above the God. And if you read the Talmud, it basically says in there that if you hit a Jew, it's the same as hitting God. You have Jews arguing with God and defeating God in argument, and Jewish rabbis, the Orthodox Jewish rabbis, the hardcore Talmudic scholars, they all say that the Jews actually have holy, you know, entirely holy souls and spirit like God, while Gentiles have holy evil spirit. That's what, you know, the great...
dass diese Sachen wieder runterkommen. Oder sagen die, ach, da meldet sich schon einer, wenn das irgendwie...
Ja, und das war dann gestern Abend quasi eigentlich so die große... Ich bin dann in dieses wirklich sehr nette Gespräch mit so meiner provokanten Spaßthese reingegangen, Facebook verstaatlichen, war so ein Beginn des Gesprächs.
Rebuy said, you know, who's head of Chabad Lubavitch.
Right.
The guy that got the, you know, the Congressional Honor Medal, Honor from the United States Congress, this guy who says that all Gentiles, all those Gentiles who voted for him and gave him this medal are totally of evil source.
And you know, you can see a lot of these quotations on Chabad Lubavitch's own website. I mean, you can find all sorts. They're not even that secretive about it. You can go to their website and you can...
oder sowas. Da kümmert sich einfach die Polizei drum, und zwar überall. Stell dir mal vor, es gäbe irgendwo in jedem Bundesland einen großen Raum, wo 100 Polizisten, Internetpolizisten drin sind mit Punkerfrisuren, die alle tätowiert
sind. Die getarnt sind.
Nein, die nicht aussehen wie Polizisten, aber
it's the whole nature of Judaism and Jewish supremacism, folks. And if we can get over one thing in this program, people often say, and it really angers me when people say, well, it's not Judaism and Jews that's the problem, it's just the Zionists. Well, let me tell you, Jewish supremacism long predated Zionism and will go on long after Zionism might pass away if Zionism vanishes tomorrow. That's the problem, and that's the source of the woe. And until we deal with this tribe...
Wofür gibt's denn die Polizei? Also wofür denn soll alles Kötter-Security machen oder irgendwie das Ordnungsamt oder was?
Ja, so eine Miet-Security, genau wie es auch ja. So vor Gebäuden ist.
Nein, aber vielleicht einfach der
gesunde Menschenverstand. Typen wie wir, die connecten mit den Menschen da draußen.
Supremacism and we defend ourselves from it and you know push our own heritage, our rights, our traditions, our values and freedoms to the forefront. We will continue to suffer. Thank you, Doctor. You've been great again with us today, and I look forward to having you on tomorrow. And if I'm on the road not able to go on, you'll be the guest host tomorrow. Thank you so much.
Thank you very much.
Sind eben nicht nur die Leute, die einen vermoppen oder die in Dresden irgendwie jetzt auch geil, habe ich heute gelesen, Pegida-Demonstranten zusammen mit der Polizei tragen Gegendemonstranten bei einer Sitzblockade weg. Die Pegida-Leute helfen der Polizei. Only in Dresden, only in Sachsen.
Sich einzuschleimen.
Baby, show me your gaga. Baby, show me your gaga. Let me see you just stay by my girl. Baby, show me your gaga. Let me see you throwing that party. Baby, show me your gaga. Let me see you display my fantasy.
Man denkt dann immer, die Polizei ist überall, aber die ist eigentlich natürlich nicht überall. Die kommt im Zweifel, wenn irgendwie ein Typ seine Frau absticht oder sowas und man die Schreie aus der Nachbarwohnung hört, dann kommt die Polizei. Oder wenn man mal angehalten wird, wenn man irgendwie, keine Ahnung, im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle oder ihr Fahrradlicht kaputt ist. Das nervt natürlich und das soll es eben nicht sein, aber...
Ach, sie ziehen hier neu ein, sondern einmal laut Musik gleich Polizei. Ich schwöre dir, es war genauso.
Und dann mache ich dann gleich Kopfnuss, muss man dann sagen. So.
Und ich bin Olli Schulz, ich bin der Neue, ich wohne jetzt hier. Er so, ja, das ist schön für Sie, aber einmal laut Musik, wir hatten hier schon mal einen Lauten im Haus, hat er gesagt. Und eins sage ich Ihnen.
Let me see you throw it up a day. Let me show me your gaga. Let me see you display by my grace. Let me show me your gaga. Let me show me your gaga. Mr. DJ, turn it up, turn it up, turn it up.
Wer kennt das gar nicht anders? Das ist ja, glaube ich, überall so. Es ist, also, das ist ja wirklich, ich habe das immer für so einen regionalen, für so einen Spaß gehalten, dass es quasi einfach so ein Stereotyp ist. Aber ich habe von sehr vielen Menschen gehört, die aus Baden-Württemberg geflohen sind oder aus ländlichen Räumen, so in Rheinland-Pfalz und sowas, dass diese Art von...
Ein Tee, der nennt sich New York Chai Tee. New York Scheite.
Oh, nice.
Und dann steht da unten.
Scheite.
New York Scheite, genau.
Scheite.
Der Scheite. Und dann steht.
Geil, weil du könntest einfach auch mit dem Taxi hierher fahren. Wir sind beide in Berlin und ich sitze jetzt im Studio und du bist zu Hause.
Ich bin zu Hause und das nicht, weil es zwischen uns kriselt oder so. Wir waren Mittwoch ganz schön essen, finde ich. Es war ganz schöner
super
Abend.
Super schönes Essen. Tolles Essen. Wirklich? Und wir haben toll.
Die beiden sind dann miteinander abgehauen und wir saßen alleine rum. Und die haben sich
im Laufe des Abends lesbisch geworden.
Genau.
Aber wenn dann Alkohol drin ist, man dann trotzdem sich noch daran freut, dass man redet, wie früher, wenn früher in der Jugendherberge der kleine Feigling rumging und alle so mit 15.
Ja, das ist ja auch so eine Sache, die man selbst bei den Leuten, die man so kennt, wenn Alkohol im Spiel ist oder manchmal dann das Herz auf der Zunge liegt, Leute, die man sonst. Rausschießen können. Und dann haben wir das erste Mal wieder so ein Ding gedreht und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Sehr infantil wird das, aber ich habe dann auch mal zurück überlegt, die Leute, die mich damals durch Neo Paradise oder Circus Halligalli kennengelernt haben und zum ersten Mal, das ist mir damals gar nicht so bewusst gewesen, im
successfully meet those quality standards, then the course goes live in the marketplace. Doesn't end there though. So once a course is live, we do continually look at feedback from students. So all of the ratings and reviews of people who are taking courses on Udemy are completely open for anyone to see on the site. So if we suddenly see that a course is plummeting in quality,
Ja, und ich würde gleich gerne noch mal ganz kurz die Polizeigeschichte weiter vertiefen, weil ich habe jetzt schon das Gefühl, es sind so 20% der kritischen Fest- und Flauschig-Hörer haben sich jetzt im Notizbuch Böhmermann reaktionär will Internetpolizei direkt mal getwittert. Aber es ist nicht ganz so einfach. Mehr dazu gleich.
Und ich wünsche. Und dann sind wir wieder da mit dem Preis des Lebens.
Ja, ich meine, so wie er sagte ja schon, so, er könnte jetzt mit seiner Frau zu Hause sitzen. Wie lange hält er das aus? Die Frauen springen deswegen meistens ab, weil wenn du in der Klingel hängst, dann hat man ab und zu mal irgendwo was. Deswegen macht die Frau die Klicke nicht. Oh, du wirst immer besser.
Ja, du wirst immer besser, du wirst immer heißer. Hier ist Fest und Flauschig. Herzlich willkommen am Sonntag, am Montag, am Dienstag, wann auch immer Sie, wo auch immer Sie diesen Podcast hören. Vielleicht gerade beim McFit, vielleicht gerade beim Joggen, vielleicht in der U-Bahn, vielleicht auch bei einer harten Nachtschicht im Altenheim oder im Leichenschauhaus. Oder vielleicht auch, sind Sie auch Pförtner und sitzen gerade irgendwo bei so einem Großindustriellen, irgendwo so einer kleinen Kabine, unterstützen seine kriminellen Machenschaften und wissen selber, dass das der falsche Job ist. Aber wir helfen Ihnen raus. Das ist die große Ausgangsstelle hier. Das ist der große Flucht in die Normalität oder ins Ungewisse.
Ja, nochmal auch von mir willkommen. Heute ist ein bisschen, ich weiß gar nicht warum, ist irgendwie ein guter Flow. Du weißt ja, Olli, ich habe gedacht, unsere Sendung, ne, wir sind keine Sendung für Ladengeschäfte. Uns hört man nicht vorne im Kundenbereich. Wir sind ein Podcast für die Küche, weißt du? Während vorne die heile Welt ist, hinten in der Küche, wo die Möhren geschnibbelt werden, da wird hier fest und flauschig gehört. Da lacht man sich einen ab. Da hält man mal die Eier in Eisbechsalat und sagt, guck mal, das würden Jan und Olli auch machen. Sondern schön nach vorne, dem reichen Mob da das Essen auf und hier schön, keine Ahnung, nochmal schön auf die Pizza gespuckt, eine Scheibe Kochschinken drüber und keiner kriegt das mit. Olli und Jan wären cool damit. Und wisst ihr was? Es stimmt, solange wir es nicht essen müssen. Obwohl selbst dann ist
egal. Eier in Eisbergsalat, wo du das gerade sagst. Es gibt seit 15 Jahren das Gerücht, dass ich mal auf dem Festival meinen Penis in den Nudelsalat gehalten habe. Weil ich die anderen Bands alle scheiße fand. Na, stimmt natürlich, klar, Logo. Der war mir nicht gewürzt genug. Heute kommt die große Stunde, in der ich mal sage, Quatsch. Habe ich natürlich nicht gemacht, aber ich glaube, ich
nicht gewürzt genug. Da habe ich was, was Scharfes, Salziges reingetan. Oh.
Und wir hatten keinen Chili vor Ort.
Was Scharfes, Salziges. Ah.
Na, siehst du, hast du mal Lust auf was Scharfes, Salziges? Ruhig ich mal kurz.
Ich mach dich lesbisch, ich mach dich hetero. Olli macht dich wieder lesbisch. Olli kann aus Heteros lesbisch.
Ja, ich kann aus heterosexuellen Frauen wieder lesbische Frauen machen.
Willkommen in der Küche mit Jan und Olli. Auch nicht, also ich glaube, dass viele Leute so. Oh, apropos. Nee. Ja? Oh, es gibt noch so viel zu erzählen. Ich habe bei Netflix in der gibt es diese Chef's Table. Chef's Table.
Die habe ich gestern Nacht geguckt und dann dich gedacht.
Tim Raue?
Hast noch du nicht geguckt,
Alter,
die Folge.
Guck dir Tim Raue an. Alter,
Alter. Ein wahnsinnig schlecht gelaunter Mensch, ne?
What's wrong with Tim Raue? Alter, ja. Schwede. Dieses sich gefallen darin, der Rebell zu sein. Dieses Ausbreiten von sämtlichen privaten Details. Um hinterher dann zu sagen, wie geil ist es, dass man es geschafft hat und sowas. Alter, nix geschafft, Alter. Hoffentlich kommt der Gourmillot und zieht dir da schön die Punkte wieder ab. Das war unerträglich. Und dass das der einzige deutsche Koch ist, den die da in der Serie, das ist wirklich wieder typisch, Alter. Das gibt's echt nicht.
Naja, die wussten das vielleicht nicht besser. Nein. Und Tim Raue ist, glaube ich, sehr...
Unfassbar.
Jetzt kommt, das darf man nicht immer so erzählen, aber ich kannte mal, um es mal nett auszudrücken, ich kannte mal eine Kellnerin aus einem Etablissement, also aus einem seiner Restaurants. Und die hat auch gesagt, das ist eine harte Zeit gewesen, da zu arbeiten. Also das war nicht so ganz einfach wohl mit Tim Raue. Das habe ich schon seit längerem gehört. Aber ich glaube, generell ist es so, dass so ein Koch, das ist mir auch aufgefallen bei der Serie, das sind oft sehr große Selbstdarsteller, enfants terribles der Kochszene halt so sozusagen. Und vielleicht musst du das auch sein, um da irgendwie dich durchzusetzen, weil ich glaube, das ist ein hart umkämpftes, wir wollen Tim Raue, da wir ihn beide nicht persönlich kennen, ist auch nicht so viel Schlechtes. Aber er hat sich da ein bisschen komisch präsentiert.
Ja,
habe ich schon von verschiedenen Leuten gehört. Und ist, glaube ich, aber hätte man dann lieber Tim Melzer nehmen sollen? Der, so, auch hier, Tim Melzer, ich bin Starkoch. Hier, das sind meine Buletten, das ist meine Bollerei. Ja. Vielleicht wäre das sympathisch gewesen, wenn der das gemacht hätte. Ich mag den ja, aber ist auch immer schlecht gelaunt. Ne?
Ja, so auch immer schlecht gelaunt. Hatte immer eine gut gelaunte Phase, aber ich glaube, jetzt beim Fernsehpreis habe ich ihn gesehen, da war auch so leicht neben der Spur, also nett und so. Hat, glaube ich, auch mir dann freundlich zugenickt, ich ihm auch. Aber das Tim Raue war wirklich, das war wirklich sehr anstrengend. Ich glaube, der ist gar nicht so schlimm, aber die sich daran drin zu gefallen, sich so darzustellen.
Schreibe ich mir auf, guck ich im Anschluss. Ich bin noch bei der
Chef's Table und Tim Raue.
Ja. Und was du auch übrigens tolle Serie, auf deinen Tipp hin habe ich damit angefangen, mag ich wahnsinnig gerne gucken. Und ich bin jetzt noch bei der zweiten Staffel. Chef's Table oder so, super.
Und es gibt noch was anderes, was ich dir jetzt unbedingt empfehlen muss. Das habe ich...
Ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass Luke Mockridge übrigens, unser Guter, über den wir gerne mal in der Sendung auch reden und der mir auch immer danach schreibt, dass er das gehört hat, dass wir über ihn geredet haben. Oh, liebe Grüße nochmal an Luke Mockridge. Luke Mockridge moderiert auch auf Netflix Beast Table oder so. Nee, Beastmaster, irgendwas, irgendeine Serie, zusammen mit Hans Sapai. Das ist auch an mir vorbeigegangen. Hans Sapai ist ein Kulttyp aus der Bundesliga. Ich habe den nie spielen sehen, also obwohl ich mich für Fußball interessiere. Ich weiß aber, dass der bei Schalke, glaube ich, war. Oh, weiß ich gar nicht, ob der bei Schalke war, keine Ahnung. Die machen jedenfalls zusammen auch eine Sendung auf Netflix. Irgendwas mit Beastmasters oder so. Gerade die.
Ja, richtig. Gelesen. Das ist, hat Netflix wirklich ein goldenes Händchen bewiesen. Das ist wirklich cool, weil ich kenne so viele Leute, gerade aus dem, so Leute, die studiert haben und die Bock auf so ein bisschen progressive Kultur haben, die, wenn die zwei Leute richtig cool finden, dann Luke Mockridge und Hans Sapai.
Ja, aber vielleicht können wir da ja ein bisschen helfen, weil Luke Mockridge, haben wir ja schon öfter gesagt, muss doch ein ganz guter Typ sein. Und das ist halt die erste Sendung die Olli Pocher-Sendung, die er da macht, ist die erste Sendung.
So, pass auf, da habe ich mich jetzt mit anderen Kollegen nochmal ausführlich drüber unterhalten. Ich glaube auch, dass Luke ein wahnsinnig angenehmer, netter Typ ist. Wahnsinnig netter, sympathischer, junger Komiker, Kollege. Und man sollte, glaube ich, eigentlich, wenn man schlau wäre, sollte man das gar nicht besprechen. Aber ich sage, im Zuge der Findung von all dem, was so um uns herum ist, im Zuge dieser Weise, die Häutung ist abgeschlossen, jetzt muss man mal gucken, celebrate the differences und so. Man muss nicht mit jedem beruflich eine Konvergenz suchen. Es ist vielleicht auch ganz gut, dass es verschiedene Wege gibt. Ich möchte auch nicht mit Kristall zum Beispiel eine Sendung zusammen machen. Was ich aber zum Beispiel spannend finde, ist mal mit Florian Silbereisen eine Sendung zusammen zu machen. Oder zumindest mal zusammen auf der Bühne zu stehen. Er wird es, glaube ich, scheiße finden, aber ich hätte da wahnsinnig Lust drauf. Ich habe gehört, Florian Silbereisen liefert ab.
Ja. Der ist ja auch immer so sportlich und tätowiert und so. Das ist ja auch eigentlich ein Rock'n'Roller gefangen in einem Dirndl.
Nein, ich
gefangen im Körper eines Dirndls.
Ich finde es ganz schrecklich, was der macht, aber ich alleine für den, festzustellen, dass man eigentlich die ähnlichen Sachen möchte, in einer komplett verschiedenen Branche. Ich habe Schlagerland gesehen diese Woche. Eine Dokumentation von Arne Birkenstock. Die lief in der ARD. Und Arne Birkenstock ist der Sohn von Rainer Birkenstock, der mal der Kachelmann-Anwalt war. Auch so Stichwort. Alles hängt irgendwie zusammen, auch eine interessante Information, Hintergrund. War so mittelmäßig die Dokumentation, also so fachlich, aber inhaltlich ganz interessant, dass Florian Silbereisen, ja, wenn er nicht irgendwie das Schlagerfest, das Fickfest der Volksmusik moderiert in der ARD, der sonst jeden Abend auf irgendeiner Bühne steht, irgendwo in Deutschland, mit diesem ganzen Schlagerzirkus, das ist wirklich wie so ein Zirkus. Ich glaube, ganz Ostdeutschland, jede Woche ist da irgendwo anders eine Stadthalle voll mit dem Schlagerzirkus. Und Michael Jürgens ist sein Produzent und das ist wirklich eine riesige, fette, große Schlagermaschine, die da dann Stars macht oder auch Stars eben nicht macht. Und das war sehr interessant zu sehen. So, pass mal, jetzt gibt es nämlich ich muss eine Serie noch empfehlen. Und zwar total geil. Und zwar ist es eine Kategorie, finde ich eine ganz schöne Kategoriebeschreibung. Relaxing Inspirational Documentaries. Dazu gehört auch Chef's Table bei Netflix, sehr zu empfehlen. Und direkt danach kannst du, wenn du die Tim Rau Folge gesehen hast, um wieder runterzukommen. Oder vielleicht fängst du erst mit dem an, was ich dir jetzt empfehle. Abstract. The Art of Design, das ist quasi Chef's Table nur für Designer und die erste Folge ist auch mit einem Deutschen, ein wunderbarer, toller, ein toller Illustrator namens Christoph Niemann, der hat, das kennst du bestimmt auch, die App heißt, die ist mit den Tieren im Zoo, wenn du für deine Kinder Apps runterlädst auf dem iPad, hast du das bestimmt schon mal gesehen. Das ist so eine, warte mal, wie heißt das?
So diese Gute-Nacht-App und so, die kenne ich alle.
Nee, die App heißt Streichelzoo in Deutschland. Und
ja, habe ich. Und habe ich doch alles.
Der hat, glaube ich, mittlerweile 37 Cover für den New Yorker illustriert, hat eine Zeit lang in New York gelebt, macht viel mit der Zeit zusammen. Wenn du Sachen dessen Arbeit siehst, dann wirst du das kennen. Im Internet kommst du nicht drum herum. Ein wahnsinnig toller, netter, unglaublich guter, toller Illustrator. Illustrator ist ja noch nicht so ein Job, wo man normalerweise mit im Mittelpunkt steht und er ist auch nicht, glaube ich, nicht so ein Typ, der Bock darauf hat, im Mittelpunkt zu stehen. Hat aber eine ganz unglaublich sympathische, freundliche, nette Folge. Ich glaube, fast eine Stunde lang nur um seine Arbeit. Macht dann teilweise auch so ein bisschen mit in dem Film, weil es, glaube ich, schwierig ist, einen Illustrator 45 Minuten vorm weißen Blatt Papier zu zeigen. Das ist dann, glaube ich, eher langweilig. Deswegen haben sich da so ein bisschen was einfallen lassen. Aber es ist wirklich ganz toll, sich das anzugucken. Sehr positiv und sehr... und ein Deutscher. Ein Deutscher, der anders ist als Tim Raue.
Das ist die Hauptsache, ein Deutscher.
Nein, ich finde, wenn du dann deutsche Künstler zeigst irgendwie und das dann immer am Ende dann, und Chefs sind ja im weitesten Sinne auch Künstler, also gute Köche sind ja eigentlich keine Köche, sondern sind ja eigentlich wirklich Künstler.
Ich muss auch sagen, bei Chef's Table finde ich ein paar Köche richtig scheiße. Und da verstehe ich auch das nicht, wenn die nur so aufs Optische gehen, wenn das Essen nur so ein optischer Genuss ist. Und dann, also die erste Folge von der ersten Staffel, kannst du dich da noch dran erinnern, da geht es um diesen Italiener, der dafür gesorgt hat, dass man wieder die Tortellini wieder mehr genießt. Und dann hat er angefangen, statt einen Teller Tortellini noch 6 Stück auf den Teller zu tun und fand das als eine innovative Idee. Also hat er selber gedacht, weil man dann die Tortellini wieder mehr genießt. Ich würde mich auch beschweren. Ich will einen ganzen voll Tortellini in einer geilen Soße. Echt jetzt? Und der so, ja, damit der Mensch wieder genießt, haben wir nur 6 Stück drauf. Kosten aber dann doppelt so viel wie ein ganzer Teller voll bei meinem geilen kleinen Italiener um die Ecke. Sehe ich nicht ein. Das ist mir dann doch zu wenig, ja, Arti.
Aber es gibt doch zwei Arten von Essen gehen. Ich meine, wir waren am Dienstag essen gehen, das hat 5 Stunden gedauert, bis wir fertig waren. Mhm. Und das Gute ist, an so einer Art von Essen...
Aber ich war satt.
Ja, man ist dann satt. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, glaube ich, in der Sendung. Das gibt auch eine Art von Essen gehen, das ist dann wie ein Theaterbesuch. Also da gibst du auch 100 Euro aus. Wie wenn du also ein gutes Stück irgendwo in Amerika, wenn du ins Theater gehst, ein nicht subventioniertes Theater und ein gutes Stück sehen willst in New York oder sowas am Broadway, gibst du für eine Karte 100 Dollar aus. Das ist nicht unüblich. Für noch bessere Karten teilweise auch 200, 300 Dollar, wenn du nicht irgendwie ein Studententicket bekommst, so irgendwie Sperrsitz, letzte Reihe. Und gut sitzen willst, dann gibst du viel Geld aus. Und das ist beim guten Essen eben auch so. Und in Deutschland ist im Verhältnis dazu, warst du schon mal in New York essen oder in Amerika gut essen oder normal essen?
Normal essen. Gut essen war ich in New York noch nie. Das wäre jetzt schön, ich würde jetzt gerne sagen können, ich war schon mal gut in New York essen. Aber es schmeckte auch zu günstigen Preisen ganz gut. Aber ich war mal im Katz Deli da, in diesem Sandwichladen, da war ich mal.
Aber wenn man in New York essen geht, bei einem, ich sag mal, so ein Standard-Italiener, wo man bei uns, keine Ahnung, 50 Euro bezahlt für, also wirklich eine Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise und Getränke, dann bezahlst du 50 Euro bei einem normalen Restaurant. Also wenn du wirklich den ganzen Abend mit Freunden da sitzt und man zahlt ungefähr 50 Euro, wenn du ein 3-Gänge-Menü isst, wenn du nur ein Gericht isst, dann zahlst du auch 30 Euro oder so. Aber 50 Euro ist für Deutschland so eine normale Größe. Und für so, wenn 50 Euro Restaurants in Amerika sind 150 Euro Restaurants. Du zahlst das Dreifache dafür. Weil, und, ja, und du wirst rausgeschmissen nach 2 Stunden, weil die dann den Tisch nochmal besetzen. Also du musst ja reservieren von 20 bis 22 Uhr oder so, oder von 20 Uhr. Und dann, wenn du fertig bist mit Essen, dann kommt der Kellner und legt dir die Rechnung hin und will, dass du gehst. Weil dann bist du halt, dann, weil dann kommt die nächste Schicht, die an deinen Tisch will. Und es ist alles dreimal so teuer. Und das ist ganz interessant, dass in Deutschland, dass man dann essen gehen kann für 100 Dollar und das wäre in Amerika, wäre das ein 500 Dollar Essen.
Deswegen hat der Ami, der mit uns am Tisch saß, so gelacht, als er die Rechnung gesehen hat.
Ja. Wirklich, ausgelacht.
Wir wurden nämlich, ja.
Wir wurden
ausgelacht und eingeladen.
Ja, aber lass uns nicht so drüber reden,
aber wir haben tatsächlich auch mal drüber geredet. Das wird noch ein intensives Jahr. Das können wir mal, wir sind wirklich nicht diejenigen, die jetzt hier in unserer Radiosendung darüber immer so oft reden, finde ich. Also wir halten uns relativ bedeckt. Du redest zwar manchmal über deine Fernsehshow und über die ganzen Preise, die du momentan bekommst.
Nee,
du kannst doch nichts dafür. Du gewinnst halt momentan viele Preise. Doch schön, Jan.
Das war für letztes Jahr scheiße. Weißt du ja, wie letztes Jahr war? Du warst da mit dabei.
Ich war mit dabei.
Kann man mal Preise für bekommen. So, einfach mal damit, ja, wirklich.
Ich mach das bestimmt nicht schlecht. Finde ich absolut gerechtfertigt. Ich wüsste auch niemand sonst, der jetzt gerade Preise kriegen sollte.
Du, Olli, du und die Hörer dieses Podcasts, dass sie immer noch dran sind, obwohl wir uns hier gegenseitig einen runterholen.
Das machen wir halt nicht. Aber nächste Woche, und es ist wirklich so, ab nächste Woche gibt es wieder einmal im Monat Schulz und Böhmermann tatsächlich, unsere kleine Talksendung im Fernsehen. Und dann ist es wirklich einmal im Monat so, dass es dann einmal fest und flauschig gibt und abends dann noch unsere Talksendung. Ob wir damit die Leute vielleicht vergraulen, dass man uns erst hört und dann abends noch sieht, dann müsste es jetzt nur noch was geben, vielleicht sollten wir jetzt uns ein Goodie beginnen, wo man uns nachts dann noch im Bett fühlen kann. Also tagsüber hört man uns, abends sieht man uns und nachts spürt man uns.
So, und jetzt, die Marketingabteilung von Dildo King hat eine E-Mail aufgesetzt.
Dildo King über
Lieber Olli, wir, das Team von Dildo King, haben euren Podcast gehört und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr Lust habt, eure irrigierten Penisse bei uns mal zum Abdruck zu bringen. Und wir machen einfach den Jan und Olli Penis, den man bestellen kann.
Ja, aber...
Den Doppeldildo von Jan und Olli.
Den Doppelstecker mit Jan und Olli. Notfalls auch als Adapter im Ausland zu benutzen. Okay.
Ja, das wäre eigentlich ganz gut. So ein Doppelpenis, die aber so ineinander übergehen, sodass man nicht weiß, wer den größeren Penis hat.
Ja, aber vielleicht ist es doch besser, wenn wir erstmal uns über einen Gedanken machen über einen Adapter. Also den Olli und Jan Adapter, dass man in jedem Land, in dem man ist, egal, dass man da fest und flauschig...
Vaginal-Adapter, meinst du?
Ja, dass man vaginal oder oral oder wie auch immer dann unsere Sendung empfangen kann.
Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig, Ihrer seriösen Informationssendung für die ganze Familie. wieder mal eine Sendung für die ganze Familie gemacht.
Wie Arnold Schwarzenegger meint, it's an Action-Movie for the whole family.
Terminator 3.
It's an Action-Movie for the whole family. Es gibt so einen Zusammenschnitt irgendwo im Internet tatsächlich, wo man immer Arnold hat halt diesen Satz besonders oft gesagt, wenn er irgendwie Promo gemacht hat, egal welcher Film, Terminator oder hier der Kindergartenkopf, it's an Action Movie for the whole family. Ja. Das ist echt, ja. Übrigens ganz kurz eine Sache, die ich ganz kurz hier reinwerfen will, ganz kurz nur, wo du für ein Abstract gesagt hast, Todd Barry ist einer meiner Lieblings-Stand-Up-Comedian. Der ist Todd Barry, T-O-D-D und dann Barry geschrieben und der hat eine Nummer, die heißt Avant Abstract. Da ist er auf der Bühne und er versucht immer Leute aus dem Publikum hineinzubeziehen. Und da lässt er zwei, es ist ein bisschen gemein, sich anzugucken, aber er macht das so trocken, er lässt zwei Hobbymusiker auflaufen, die beide irgendwie im Publikum sitzen und die eine Instrumentalband heißen Avant Abstract und dann macht er sich lustig über die beiden so ein bisschen, aber sehr charmant. Todd Barry, die Nummer kann man sich mal auf YouTube angucken, Avant Abstract. So, weiter geht's. Jan, darf ich kurz noch was erzählen?
Entschuldigung, mach du mal kurz.
Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht eine komische Aussage ist, aber ich glaube, dass Joe Kelly, das ist mein Krafttier. Ganz ehrlich, das ist mein Krafttier. Weißt du wieso? In den letzten Jahren ist mir kein Prominenter so oft an Flughäfen, in Busstationen, auf Partys oder an ganz unaufgeregten Plätzen entgegengekommen wie Joey Kelly.
Entweder ist er dein Krafttier oder er ist einfach nur dein Stalker. Das kann auch sein.
Eins von beiden, wie auch immer. Es ist immer nett, den zu treffen. Wirklich, es ist immer nett, den zu treffen. Und wir sind ins gleiche Flugzeug nach unserem Essen vorgestern, als ich zurückgeflogen bin. Wer steigt ein nach mir? Joey Kelly. Er guckt mich an mit seinem strengen, ernsten Blick. Es ist ein ernster, aufgeräumter Typ. Der macht sehr viel so Motivationstraining und so. Und irgendwie mag ich den total. Ich glaube, ich mag die ganze Kelly-Family. Weil ich ihm auch erzählt habe, wir haben ja, wir haben eine lange geredet.
Pass bitte auf. Weißt du, ganz
die
ehrlich,
Musik war mir immer egal.
Weißt du, aber Hitler war schwierig, aber Göring und Bormann, das waren okay Typen.
Ja, genau. Nein, Joey Kelly ist irgendwie, man hat immer sofort ein Gespräch. Ich sage ihm jedes Mal, wenn wir uns sehen, sage ich, ich würde gerne mal Marathon laufen. Er meint, er macht das innerhalb von 3 Monaten klar, dass ich Marathon laufen kann oder mich körperlich in eine bessere. Und jetzt haben wir wirklich einen Termin gemacht und wir haben schon öfter drüber geredet. Er hat mir seine Karte gegeben und ich bin dann auch immer so, dass ich das so quatsche mit dem. Aber ich glaube, ich werde mit Joey Kelly noch einen Moment in diesem Leben zusammen verbringen. Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl und ich finde ihn gut. Und er hat mir von seinen Projekten erzählt und hat mir ein Bildband gezeigt, den er gerade gemacht hat. Der war irgendwie 3 Wochen mit Till Lindemann zusammen in Alaska. Und da sind die einfach durch die Wildnis und die Leere gereist und haben ein ganz tolles Buch ausgebracht, was wirklich Joey Kelly und Till Lindemann, du siehst die beiden so irgendwo an so einem Matschsee irgendwie da Fische fangen und so. Und das ist irgendwie gut. Und ich glaube, Joey Kelly ist mein Krafttier. Das wollte ich nur mal ganz kurz sagen.
Was ist denn das für eine Kombination? Das weiß das Till Lindemann?
Ja. Ich glaube schon, aber ich glaube,
weiß er, dass er mit einem von der Kelly Family gemeinsam in Alaska war. Ich meine, interessant.
Ich glaube, dass die beide ähnlich vom ähnlichen Schlag her sind. Das sind so beide auch so Wildnistypen, Überlebenstypen, die das auch mal brauchen, diesen Rückzug oder die eine Erfahrung sammeln müssen.
Wie Markus Lanz. Markus Lanz ist auch so ein
Wildnistyp. Ja, wie Markus Lanz. Und ich weiß auch gar nicht, ob die. Das sah jetzt nicht so aus, als wenn die das jetzt gemacht haben in erster Linie, um dieses Buch zu veröffentlichen. Das sah schon wirklich nach Arbeit aus und das sah nach einer Erfahrung aus. Das sind tolle Bilder. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe es mir angeguckt, natürlich auch mit einem spöttischen Blick, so wie ich dann halt immer in erster Linie bin, wenn ich irgendwie was sehe und man natürlich irgendwie was einordnen muss. Und dann habe ich 2, 3 Bilder gesehen und fand es cool und fand es einfach echt gut. Und liebe Grüße nochmal an meinen Krafttier Joey Kelly.
So, ich hatte jetzt gerade noch 2, 3 Sachen, die wir ganz kurz besprechen müssen, sonst vergessen wir das. Wir sind ja eine sehr aktuelle Sendung und kümmern uns.
Ja. Ich freue mich jetzt schon gleich auf die Folge Chefstable mit Tim Raue.
Alter,
muss ich mal ganz
aber wirklich, es macht aber, also es hat mich wirklich aggressiv gemacht und ich halte wirklich einiges aus. Und es ist wirklich, das Schlimme ist gar nicht, dass er so einen auf Bad Boy macht, sondern das Problem ist, dass er sich so darin gefällt, dass er ein so ein krasser Bad Boy ist und in Wirklichkeit, ja. Also und auch scheiße dann zu seinen Leuten ist. Und das nervt.
Ja, und
also.
Aber Leute, die dann auch so sagen, ja, ich bin streng, ich bin scheiße, es gehört sich aber auch so.
Nee, das gehört
sich
nicht so.
Nee, das gehört sich eben nicht so.
Man kann streng sein und man kann irgendwie Prinzipien haben. Man muss seine Leute nicht wie Scheiße behandeln. So, das ist eben ein feiner Unterschied. Und ist ja schön, wenn man dann selber das hart gehabt hat oder so. Aber ich habe dann immer vor Leuten mehr Respekt, die es zwar hart hatten früher, aber die ein kleines bisschen was daraus gelernt haben, weil sie wissen, wie sich das anfühlt, wenn man scheiße behandelt wird. Und antizipieren, dass eventuell andere Leute, die sie scheiße behandeln, sich dann auch eventuell so scheiße fühlen, wie sie sich früher scheiße gefühlt haben und es einfach sein lassen. Ich finde es immer gut, wenn, keine Ahnung, Leute aus einem komischen Elternhaus kommen oder irgendwie Alkoholiker hatten als Eltern, die wissen, alles das, was damals passiert ist, scheiße. Und dass meinen Kindern soll es mal besser gehen. So, wenn diese Einstellung, finde ich, immer die bessere Einstellung.
Okay, und dann darf ich noch mal ganz eine Sache dazu sagen, zurück zu Joey Kelly zu kommen. Der emotionale Moment bei unserem letzten Treffen tatsächlich war, wir waren zusammen im Flugzeug und dann sind wir in Berlin gelandet und mussten noch kurz in den Bus und auf einmal schaut Joey mich an und wir haben so ein bisschen geredet und ich habe ihm erzählt, dass ich vor 20 Jahren Roadie war bei der Kelly Family, beziehungsweise bei dieser Stadion-Tournee, die sie hatten, dass ich da Spot gefahren bin und er hat so gelacht und dachte, das gibt's ja gar nicht, wie witzig. Und habe ihm so erzählt, was ich früher gemacht habe. Der wusste übrigens auch nicht, dass ich eigentlich Musiker bin und habe ihm ein paar Songs vorgespielt. Und dann sagt er irgendwann zu mir, so aus dem Nichts heraus, und das war dann doch wirklich sehr nett, er meinte, ey, freust du dich nicht manchmal einfach noch? Guck mal, vor 20 Jahren hast du so Kissen geschoben und warst so Roadie und hast dann Studium geschmissen und alles. Und jetzt hast du eine eigene Fernsehsendung, bist Musiker und machst so dein Ding. Ist das nicht geil? Freut man, darüber muss man sich echt freuen. Und damit hat er vollkommen recht gehabt. Also das ist wirklich so, das ist ihm da so kurz aufgefallen, das war total gut. Man muss sich das ab und zu bewusst sein. Und ich glaube auch, dass Leute, die eigentlich daherkommen, aus einer, sag ich mal, nicht geboren worden sind als Erfolgsmenschen, die das immer noch wieder zu schätzen wissen. Und bei Tim Raue fragt man sich dann halt, ist der vielleicht einfach so aufgewachsen, dass schon immer geschrien wurde bei dem oder so? Keine Ahnung. Also, dass man da so leistungsorientiert rangegangen ist.
Aber selbst wenn immer schon geschrien wurde, kann man ja irgendwann mal sich mal kurz hinsetzen an einem ruhigen Sonntag und mal überlegen zu Hause im Wohnzimmer, vielleicht so einen Zettel machen, Pro und Contra angeschrien werden, beziehungsweise Pro und Contra Leute anschreien. Was hat das für Vorteile und was hat das für Nachteile? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Nachteile überwiegen werden und man das einfach bleiben lässt. Also,
ich finde Anschreien auch scheiße und muss ja leider sagen, es gab auch schon Phasen meines Lebens oder es gibt immer mal einen Moment, wo du dann auf einmal laut wirst und schreist und im Nachhinein, und ich habe noch nie, wenn ich jemand angeschrien habe, auch wenn ich im Recht war, mich danach als Gewinner gefühlt, sondern gedacht...
Vor 2 Wochen habe ich jemanden angeschrien auf der Arbeit, ich habe mich aber entschuldigt für, ist mir noch nie passiert.
Auch wenn man im Recht ist.
Das Problem ist, ich war total im Recht, also ganz schlimm im Recht. Immer noch. Ja, aber es ist dann, das ist egal, keine Details. Aber es ist, es tut mir dann natürlich so in dem Moment eigentlich schon wahnsinnig leid, weil ich dann die Fassung, ich finde es nicht so gut, die Fassung zu verlieren. Naja, also ich möchte ganz kurz eine Sache kurz besprechen. Und zwar, weil du bist ja auch Hamburger. Du kennst auch das Miniaturwunderland, ne?
Ja.
So, Aktion, ich war vor.
Finde ich übrigens gut.
Ja, ich auch. Erstmal, kennst du auch diese beiden Typen, die das machen, die Brüder, die Nerdbrüder. Ich habe die zuerst kennengelernt bei so einer Reportage, einem Reality-TV-Format oder irgendwie eine Spiegel-TV, ich weiß nicht, was das war, die dabei begleitet haben, wie sie angefangen haben mit dieser verrückten Idee, in Hamburg in der Speicherstadt das Miniaturwunderland aufzubauen, also eine Modellbaustadt. Das fing ganz klein an und das wurden immer mehr und ich glaube, die haben auch am Anfang ohne Geld gearbeitet und die hatten einfach nur Bock auf Modellbau, so einfach Modellbau-Nerds, einfach kleine Lötlurche. Und die haben aber so viel Liebe in die Arbeit reingesteckt, dass es halt auch richtig geil wurde und waren so engagiert, dass es immer mehr irgendwelche Lötfüchse aus ganz Deutschland angezogen hat und es sind quasi die besten Modellbauer Deutschlands da und haben die, ich glaube, mittlerweile auf 8 Etagen oder sowas, halb Deutschland nachgebaut mit so richtig krassen so Flugzeuge, die abheben und es ist gigantisch und groß. Und jetzt haben die im Januar eine Aktion gehabt. Ich glaube, den ganzen Januar über durch konnten an gewissen Tagen Leute, die sich den Eintritt nicht leisten können, weil es dann doch einiges kostet, Leute, die keine Kohle haben, konnten einfach hingehen und umsonst da rein konnten bezahlen, was sie wollten. Und da haben, ich glaube, haben sie jetzt irgendwie eine Statistik veröffentlicht. 25% der Leute waren dann auch Flüchtlinge irgendwie, die sich das angeguckt haben und die dann mit ihren Kindern waren. Und ich war auch schon öfter mit meinen Kindern da und hab das angeguckt und ist einfach cool, wenn du keinen Bock hast, in den Freizeitpark zu gehen und es ein schlechter Tag ist und Wetter mies und so und es ist nicht allzu voll ist, ist das einfach also quasi.
Ja, und vor allem, ich habe das verfolgt, das Miniaturmuseum, da war ich noch in Hamburger, also habe ich noch in Hamburg gelebt vor über 10, 12 Jahren und wie das immer weiter gewachsen ist, ist wirklich enorm. Das ist wie die Welt, das ist die Welt in klein nochmal, weißt du, wie die das...
Ich schick dir mal ganz kurz ein Foto von den beiden Jungs. Die braunen...
Ich habe schon mal einen Bericht über die beiden gesehen. Sag mal, wann warst du das letzte Mal da, aber schick mal trotzdem das Foto.
Ich war das letzte Mal da, weil ich schicke das Foto kurz.
So. Schickst du es per SMS oder per Mail?
Per SMS, in der Konversation mit Sue und Olli, da ist es jetzt gleich. So, ich war das letzte Mal da ist jetzt schon ein paar Monate her. Ich glaube im Oktober oder im September.
Ich war auch letztes Jahr einmal da.
So, also wirklich spektakulär. Ich bin auch kein Modellbau-Fan oder so, aber ich finde das wirklich alleine der Aufwand und das wirklich gigantisch mit viel Liebe gestaltet und so. Und die haben auf jeden Fall, und das Geile ist halt, deswegen wollte ich drüber sprechen, dass die beiden natürlich auch, also dass die in all ihrem Nerdtum dann doch irgendwie ganz gute, aware Typen sind. Und die haben dann eben, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es als Promo-Aktion ist, aber ich nehme den zumindest ab, dass es nicht irgend so ein Social Marketing ist, sondern dass sie einfach denken, lass uns doch mal Leute hier reinholen, die sich das nicht leisten können, weil ist doch eine nette Idee. Und dann haben die im Januar einfach Leute, arme Leute reingelassen und 25% waren auch Flüchtlinge und dann haben die einen Brief bekommen von irgendeinem Vollidioten, der Zeitungsartikel gelesen hat, dass sich Flüchtlingsfamilien im Miniaturwunderland angeguckt haben und der hat dann einfach initiativ geschrieben, dass er jetzt nie wieder kommt, weil die da quasi Flüchtlinge reingelassen haben oder Leute, die denen nicht passen oder irgendwie nicht Deutsche und da hat sich total beschwert und auch wirklich mit voller Adresse und mit ausgeschnittenen Zeitungsartikeln und wie scheiße man sein kann, so eine Aktion zu machen und warum man da nicht besser aufpassen kann und man hätte die Modellbauer Deutschlands jetzt damit verschreckt habe ich jetzt irgendwie vor einer Woche bei Facebook gelesen, mittlerweile ist es so eine kleine virale Geschichte gewesen. Ich habe erst überlegt, sollen wir da jetzt drüber sprechen, aber ich fand das so, ich schicke dir mal den Brief. Ich glaube, es ist jetzt heute nicht bei Spiegel Online. Und dann haben die diesen Brief von diesem Typen, eine Hassbotschaft ans Miniaturwunderland, haben den mal auf der Facebook-Seite geteilt, um da nochmal drüber zu sprechen. Und das ist wirklich, du denkst dir, Alter, was gibt das denn für Leute? Das kann einem doch scheißegal sein, wer das fucking Miniaturwunderland anguckt. Wenn man da nicht selber ist, ist das doch scheißegal. Wer anfängt Empathie und so.
Ich sehe den Bericht gerade, ja.
Also in diesem Brief auch, hier. Wir waren in der Vergangenheit regelmäßig im Wunderland. Dieses werden wir nicht mehr tun und alle Freunde der Eisenbahn auch nicht. Wir tragen auf keinen Fall die Politik von Merkel, diese Wirtschaftsflüchtlinge in unser Land zu lassen. Auch müssen wir den Eintritt für diese Wirtschaftsflüchtlinge mit unserer Arbeit bezahlen. Die Wirtschaftsflüchtlinge werden kostenlos oder mit unserem Geld eingelassen. Wir wünschen ihnen eine bombenlose Zeit. Anhang, Bilder aus der Zeitung, wo du dann einfach
ein bisschen... Das ist so traurig, das sind Menschen, die in einem
aber
halbwegs normalen...
Aber wer macht denn das? Wer setzt sich denn dahin?
Ich frage mich auch mal, welche Leute sind das? Das sind Menschen, die haben jeden Tag ein warmes Essen zu Hause stehen. Die haben jeden Tag wahrscheinlich ein Dach über dem Kopf. Die haben die Möglichkeit, ins Netz zu gehen, diese Nachricht zu schreiben. Und die gönnen einfach niemandem anderen noch nicht mal die Butter auf dem Brot. Und das ist wirklich so ein, und das ist, kannst du echt einfach metaphorisch für so viele Sachen in diesem Leben sehen. Da kannst du auch gleich wieder zurückkommen auf diese, ich mach die Tür nicht auf, wenn mein Nachbar da ist. Es ist einfach dieses Abgrenzen. Niemand, das ist mein Land. Das ist gar nicht dein Scheißland. Das ist auch gar nicht dein Scheißessen, das du dir da gerade irgendwie auf den Teller hingestellt hast. Du hast einfach die Möglichkeit, irgendwas zu kriegen und anderen Leuten gönnst du nichts. Und das ist einfach scheiße. Das ist einfach unmenschlich. Und solche Menschen kenne ich persönlich nicht. Und ich frag mich auch immer, wenn ich sowas lese, wo kommen die her, wo stecken die? Ne? Das ist einfach immer wieder so deprimierend, sowas zu sehen. Es gibt bestimmt viele Sachen in der Flüchtlingsfrage, die ungeklärt sind, die auch schwierig sind, wo es auch Sachen gibt, worüber man reden und die man kämpfen muss oder die sich verbessern müssen. Aber so eine Scheiße, das Miniaturland, dafür verurteilen.
Weißt du was, Schatz? Ich habe mich mit dem Miniaturwunderland angelegt, weil die lassen da Leute rein, denen es noch schlechter geht als uns. Und das da, sozialen Neid nach unten, das musst du erstmal hinkriegen. Also Leuten was nicht gönnen, die noch weniger haben als man selber. Nicht schlecht. Nicht schlecht.
Und die hingehen ins Miniaturland, die gehen dann natürlich nur hin, weil sie dann besser sehen können, wo sie dann später ihre Anschläge planen können. Also weil man, das ist wirklich so dumm. Weil wahrscheinlich gibt es sogar Leute, die denken so. Es ist so dumm.
Naja.
Und das ist traurig.
Naja. Also auf jeden Fall, ich wollte das nur zumindest mal in die Sendung holen, weil ich muss zur Kenntnisnahme des Lebenswerks der Braunbrüder. Ich meine, das ist ein spezielles Lebenswerk, aber ehrlich gesagt, auch nicht viel spezieller als jetzt so unser Lebenswerk. Aber es ist halt auch eine Art von Engagement im kulturellen...
Wir treten es nach oben, Jan.
Wirklich?
Ne?
Meistens.
Keine Ahnung.
Manchmal auch nicht.
Meistens.
Aber
manchmal auch einfach unkontrolliert in irgendeine Richtung.
Manchmal treten wir auch einfach nur...
Manchmal ist da einfach so ein drittes Bein, das kommt aus mir raus und tritt in irgendeine Richtung. Das ist das sogenannte dritte Bein. Das ist der Unmut des Menschen. Guck mal her. Das dritte Bein, das ist auch von mir, das ist wie warme Brille. Das dritte Bein hängt nicht. Das dritte Bein ist das imaginäre Bein, das ab und zu deine Unzufriedenheit in irgendeine Richtung hinaus posaunt.
Ja.
Ich wollte auch noch ganz kurz was erzählen. Ich hatte neulich eine schlaflose Nacht, beziehungsweise habe durchgemacht und um 5 Uhr morgens bin ich auf die Idee gekommen, mir von Til Schweiger auf Netflix Honig im Kopf mit Didi Hallervorden anzugucken.
Oh Gott.
Und weißt du was, Jan? Mir ist wieder aufgefallen, was mir an Til Schweiger nicht gefällt. Es ist gar nicht der Typ an sich und es ist mir auch gar nicht sein Erfolg oder irgendwas. Es ist einfach so, dass jeder Film so wirkt, als wenn er aus dem Katalog zurechtgeschneidert wurde. Der Papa von Til Schweiger in dem Film, das ist gespielt von Didi Hallervorden, übrigens sehr, sehr gut gespielt. Und man muss auch eine Sache sagen, seine Tochter spielt auch sehr gut in dem Film. Das ist alles gar nicht das Problem. Das ist auch gar nicht das Problem, dass das ein 2-stündiger, rührseliger Film ist.
Нужен голос твой детям твоим. Я хочу
discussion at full price. Slowly. We'll be right back.
Yeah, cool.